Wertsteuerung und Steigerung im PE-Kontext.
Dass Finance oder auch Value Creation heutzutage eben nicht mehr bauchgefühlbasiert passiert oder passieren darf, dann muss man ja fairerweise jetzt mal plakativ sagen, dass 90% der Unternehmen eigentlich gar kein richtiges Controlling haben.
Wie verändert das denn die Unternehmenssteuerung?
Also ein Kunde hat mal zu mir gesagt, der meinte, eure Lösung hat mir 8 Arbeitstage im Monat gespart.
Mhm. Weil häufig ja auch das Verständnis einfach über die wesentlichsten KPI eigentlich auch fehlt schon.
Jetzt kannst du quasi live im Meeting in die Daten reingehen. Die Arbeit wird im Idealfall halt unternehmerischer. Jetzt ist nur die Frage, bist du ein Unternehmer oder bist du ein Manager?
Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür heiße ich heute ganz herzlich hier in München willkommen, einen aus München, wenn ich das sagen darf, ganz herzlich Dr. Sascha Hagenmüller. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich auf das Gespräch.
Ja, sehr gut. Ich stelle dich ganz kurz vor, aber vielleicht sagst du auch noch ein, zwei Worte zu dir. Du bist Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group. Denken schon wieder, oh, wieder ein Berater. Da muss was Besonderes sein, weil normalerweise lassen wir nicht so viele Berater hier bei uns rein. Ich sag mal gleich, ohne AI und Tech geht bei euch gar nichts. Das lassen wir gleich mal vorweggeschickt an der Stelle. Und ihr seid im Wesentlichen im Private Equity Umfeld unterwegs. Wir ja auch in Teilen und das Thema Wertsteuerung und Steigerung im PE-Kontext ist quasi das, worüber wir heute sprechen und was da Data Analytics und AI tun und machen können versus PowerPoint-Folie und wir haben es schon immer so gemacht und wie man dann auch wirklich zu Entscheidungsreife kommt, auch ich sag mal, wir haben ja auch das Thema Decision Intelligence, aber ein bisschen aus einer anderen Perspektive dann. Wollen wir heute einfach mal ein bisschen beleuchten. Also von daher, herzlich willkommen. Magst du noch mal 2, 3 Worte zu dir und auch zur Radial Consulting Group sagen?
Was gerne.
Ihr konkret macht. Ich habe es jetzt ein bisschen versucht, aber vielleicht kriegst du das auch noch.
Ich wollte gerade sagen, du hast mich so perfekt vorgestellt. Da ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Ich war mal 11 Jahre im Big Four-Umfeld unterwegs, habe da quasi Finance hoch und runter gemacht. Restrukturierungskontexte, also im Rahmen von Sanierungsgutachten oder eben Financial Due Diligence im Rahmen von Transaktionen. Viele Businesspläne gemodelt, Valuations gemacht, Businesspläne auseinandergenommen. Also alles, was man so im Finance-Bereich machen kann. Und die Motivation, das nach 11 Jahren selber zu machen, war zum einen die ja etwas engere Welt der Corporate zu verlassen und sich selber zu verwirklichen. Aber die Idee dahinter war auch, wie du gerade eben schon gesagt hast, dass Finance oder auch Value Creation heutzutage eben nicht mehr bauchgefühlbasiert passiert oder passieren darf.
Sollte.
Ja. Du zugleich dadurch oder dafür eben Data Engineering als Expertise im Team brauchst. Ja? Das heißt, du kannst jetzt weder Finance weglassen, noch irgendwie Transaktionsexpertise weglassen und nur Techie denken. Dann bist du eine klassische BI-Bude, wie ich immer sage, die bunte Bilder malt, aber halt nie vom Business her denkt. Wenn du jetzt allerdings nur wenn du nur Finance denkst und nur Transaktionen denkst, dann bist du halt eher der PowerPoint macht und im Zweifel im Excel abhängt. Und wir wollten beides zusammen machen.
Okay.
Und das haben wir jetzt in einem Team zusammengeschoben, fokussieren uns rein auf den Small- und Mid-Cap Private Equity Markt im Dachraum. Jetzt hast du schon gerade eben gesagt, die Radial Consulting Group. Warum ist das eine Group? Wir haben jetzt mittlerweile nach Amerika expandiert, bauen da gerade den Markt tatsächlich auf, fangen an, jetzt Leute einzustellen. Wir sind beide US-CPAs, mein Mitgründer und ich. Das heißt, wir haben einen gewissen Engel nach Amerika, haben auch Erfahrung da drüben und planen dann, wenn Amerika hoffentlich erfolgreich wird, dann das eben auch auf die Welt auszurollen. Und von dem her sind wir jetzt offiziell eine Gruppe mit eben auch ein paar Gesellschaften und ja, spielen eben dieses Data Engineering und Finance-Thema einheitlich am Markt.
Perfekt, wunderbar. Da können wir uns nochmal austauschen zu dem USA-Thema. Ja. Ist für uns ja auch nicht ganz unrelevant, gerade in dem, was wir hier tun.
Spannender Markt.
Ja. Ja, absolut, absolut. Warum ist denn Wertsteuerung für Private Equity, warum stellt das so eine zentrale Rolle dar? Könnte man sagen, ja, ist ja klar, ne? Weil wenn ich was kaufe, muss da nachher irgendwie mehr rauskommen. Und was unterscheidet jetzt aber so einen sehr datenbasierten Ansatz in der Steuerung zu dem, ich sag mal, klassischen, wie man das, also, und so habe ich es ja auch häufig gesehen, man wehrt sich dann dagegen, man hat seine Excel, die funktioniert seit 30 Jahren im Zweifel und die PowerPoint-Folien, die man dann als Playbook bezeichnet.
Ja, das Private-Equity-Modell an sich hat ja immer das klassische Private-Equity-Modell hat ja einen bestimmten Zeitraum, auf den man bei so einem Investment schaut. am Ende sind ja Investoren hinten dran. Das können große Pensionskassen sein, Versicherungsunternehmen, das können auch High Net Worth Individuals sein, das können auch die Gründer des PE-Fonds selber sein. Es gibt dann auch Strukturen, die halt BaFin, sage ich mal, reguliert sind. Es gibt dann auch kleinere Strukturen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, aber ich sage jetzt mal, das Standard-Private-Equity-Modell sieht ja eine Halteperiode von irgendwo 3, 4, 5 Jahren für so ein Unternehmen vor, um eben on time die Returns für die Investoren zu realisieren. Das heißt, ich habe einen begrenzten Zeitraum Zeit, um mein Investment, mein Asset, was in dem Fall dann das jeweilige Unternehmen oder die Unternehmen sind, die sogenannten Portfoliounternehmen, in dieser Zeit im Wert zu steigern. Ja, und wie steigere ich die im Wert? Zum einen, indem ich natürlich das EBITDA nach oben treibe als bewertungsrelevante Kennzahl, beziehungsweise genau genommen das adjustierte EBITDA, um einmal Effekte und außergewöhnliche Effekte bereinigte EBITDA. Und zum anderen eben über den Deleverage, dass ich quasi die Schulden, die Nettoverschuldung nach unten drehe über den Zeitraum und dadurch eben einen höheren Kaufpreis realisiere, wenn ich dann vom Unternehmenswert die Nettoverschuldung abziehe. Und dafür habe ich halt, wie gesagt, begrenzt Zeit, um die Returns zu realisieren. So, daher kommt schon mal das Grundthema, schnell irgendwo Strecke zu machen, schnell Erfolge zu zeigen und Erfolge auch materiell in den Zahlen zeigen zu können. Dieser Zeitkomponente kommt, glaube ich, eine datenbasierte Logik entgegen, weil du, wenn du Reporting- und Controlling-Lösungen automatisiert aufbaust, den ganzen Erstellungsprozess für die Herstellung von Datentransparenz natürlich nicht mehr manuell machen muss. Das ist die Idee dahinter. Ne? Normalerweise altes Modell, so alt ist es nicht, weil es viele nach wie vor noch
heute
so machen,
noch machen klar.
Wie du gesagt hast. Ne? Es werden irgendwie manuell aus den Vorsystemen Daten rausgezogen, dann werden die irgendwie in einen Data Cube übertragen, dann werden 1000 S-Verweise und Index-Matches drüber gelegt und dann hast du irgendwann ja so einen statischen Data Cube. Dann wird daraus sozusagen das Reporting gemacht, dann wird es auf PowerPoint-Folien übertragen und dann werden schöne Texte geschrieben und dann wird die Story erzählt und dann hat man das Board-Meeting oder das Beiratsmeeting, dann sitzt der Investor mit drin, hat im Zweifel irgendwie 18 Rückfragen zu den Themen, dann sagt man, okay, haben wir verstanden, das können wir jetzt ad hoc nicht beantworten, wir ziehen uns sozusagen wieder zurück für 4 Wochen, in 4 Wochen beantworten wir dann die Fragen und dann beantworte ich im Endeffekt Fragen, die eine Zeit betreffen, die schon 3 Monate alt ist. So, und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich den Laden irgendwo auch in den ersten 100 Tagen schon mal in die richtige Richtung treiben muss, das macht eher wahrscheinlich auch viel aus strategischer Sicht, und ich dann 3 Monate alte Fragen bespreche, dann verpasse ich eigentlich die Chance, schon in den ersten 100 Tagen das Unternehmen dahin zu bringen, wo ich es eigentlich hinlenken möchte. Und da sind so automatisierte, datenbasierte Lösungen dann einfach
das Thema.
Besser.
Ja, absolut. Ne? Also es weg vom Reporting oder vielleicht nicht weg vom Reporting, aber vom reinen Reporting und dann rennen wir wieder zurück hin wirklich zur Value Creation. Also wirklich dann auch Klarheit zu haben darüber, wo sind die Stellschrauben, wo können wir denn drehen?
Richtig.
Ne?
Richtig.
Also, aber auf was trefft ihr denn da häufig, wenn ihr startet?
Das Thema ist natürlich schon, wenn du Primary Deals nimmst, wo wir üblicherweise tätig sind. Also Primary Deal heißt ja, es wird quasi von einem ehemaligen Gründer oder wie auch immer gekauft. Oder aus einer Familie raus oder so, also sprich, es war noch nicht in PE-Hand davor, dann muss man ja fairerweise jetzt mal plakativ sagen, dass 90% der Unternehmen eigentlich gar kein richtiges Controlling haben, ja, sondern als Eigentümer schaut man einmal die Woche aufs Bankkonto, genau. Wenn da eine grüne Zahl steht, die sich zu dunkelgrün wandelt, dann ist alles gut, ja, wenn die mal orange wird, ist auch noch alles gut, wenn sie dann rot wird, dann weiß man meistens nicht, woran das liegt. Das ist üblicherweise das Controlling, also in Anführungszeichen das Controlling, was in Unternehmen stattfindet. Wenn dann allerdings ein Investor an Bord kommt, dann steigen halt die Stakeholder-Anforderungen enorm. Das heißt, eine Bank möchte irgendwie monatlich, quartärlich wissen, was Sache ist. Man braucht auf einmal eine Planung. Der Investor will monatlich wissen, was Sache ist. Vielleicht habe ich noch irgendwelche Debt-Provider mit drin, die auch noch wissen wollen, was los ist. Und dann kommen natürlich viel, viel mehr Fragen auf das Management zu, die beantwortet werden wollen. So, das heißt, dieser Drang nach Insights und nach Datentransparenz steigt einfach enorm. Und der trifft aber auf zumeist nicht unbedingt Unternehmen, die dafür in irgendeiner Form gemacht sind. So, und das Reporting überfordert dann in der Regel komplett.
Absolut.
In den ersten 100 Tagen, auch in den ersten Monaten. Und dann wundern sich die Investoren immer, dass die Budgetziele nicht erreicht werden, weil die durch die geforderten Analysen dann logischerweise die ganze Organisation paralysieren und sich die Leute nicht mehr ums Tagesgeschäft kümmern. Das ist dann meistens so das erste Anzeichen aus meiner Erfahrung, wo man sieht, okay, da sollte man nochmal grundlegender an das Thema ran und dann nicht irgendwie sich wundern, dass das Budget nicht erreicht wird, wenn 50% der Arbeitszeit eben für manuelle Analysen drauf geht.
Ja, genau. Und ne, in dem Segment, wo ihr unterwegs seid, dann gibt's häufig ein inhabergeführtes Management in irgendeiner Form. Ja. Dann hat man keine zweite, dritte Ebene, die dann Sachen auffangen kann. Und dann sagen die so, jetzt muss ich da jetzt PowerPoint-Folien den ganzen Tag ausfüllen. Ich könnte hier was Wertvolleres tun.
Genau, absolut. Mhm. Und ich möchte an der Stelle nur auch immer betonen, dass ich das nie despektierlich meine. Mhm. Also ein Unternehmen wird nicht groß, weil es ein tolles Controlling hat. Ein Unternehmen wird groß, weil es ein Vision einen Gründer hat, der eine Idee verfolgt. Ja. Und von dem her ist es auch gar kein Wunder, dass Unternehmen das nicht haben. Mhm. Aber Fakt ist halt, wenn ich verkaufe, dann kann ich nicht sagen, zum Glück ist jetzt die Financial Due Diligence rum, jetzt wird alles gut, der Deal ist unterschrieben, fertig, sondern die Reise geht eigentlich nach Signing bzw. Closing dann erst richtig los.
Ja. Wie lauft ihr dann los? Also, ne, weil dann habt ihr auch so Mindset-Themen im Zweifel auf der anderen Seite, vielleicht auch gar nicht die Fähigkeiten, auf der anderen Seite das zu tun. Wie geht ihr Schritt für Schritt daran?
Also was wir grundsätzlich mal machen, ist erstmal immer, in unserem Logo steht da Finance Data People. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt nicht so die trockenen, hölzernen Finanzler. Die
also dann denken noch an den Menschen.
Wir denken noch an den Menschen. Das ist immer so eine leere Floskel, wenn man sagt, wir denken an den Menschen und so. Mhm. Ich glaube, wir machen das wirklich. Wir wollen die Leute auch mitnehmen. Wir wollen ihnen auch zeigen, dass das am Endeffekt einen Mehrwert schafft. Und im Vorfeld von so einem Projekt gibt es meistens so einen kurzen Interview-Guide bzw. Fragebogen, wo wir kurz besprechen, okay, was ist das Zielbild von dem jeweiligen Reporting bzw. Controlling, was benötigt wird? Was ist euch da wichtig? Also das ist auch manchmal eine Frage, nicht so nach dem Motto, das will der Investor wissen und wir müssen das jetzt machen, sondern auch, was wollt ihr da sehen? Was ist euch für die Steuerung vielleicht wichtig? Was hat euch in den letzten Jahren gefehlt? Weil wir im Endeffekt eine Datenbasis aufbauen, die ja mehrere Zwecke dann für mehrere Zwecke sachdienlich sein kann. Und dann geht es halt auch viel um die IT-Themen. Also welche Systeme sind im Einsatz? CRM, Buchhaltung, ERP, Warenwirtschaft, Excel-Tapeten, wo händisch irgendwelche Kundendaten oder Kohorten gepflegt werden. Also alle Arten von Datenquellen werden dann einmal eruiert. Hat das Unternehmen eine interne IT-Abteilung oder müssen wir jetzt quasi auf externe Tool-Provider zugehen, wo man dann, ja, kennt man ja Ticketanfrage, ob man mal schnell Zugriff auf alle Daten haben kann. Ja.
Das sind dann funktioniert so Themen, immer großartig.
Das funktioniert prima. Mhm. Das treibt halt den Zeitaufwand dann enorm und auf Basis der Beantwortung dieser Fragen können wir das Projekt dann scopen. Mhm. Also können dann sagen, okay, das könnten verschiedene Ausbaustufen, Phasen sein. Und dann geht es eigentlich in den ersten Wochen darum, mal die IT-Seite zu klären. Also wir bauen ja dann quasi ein vollautomatisiertes Data Warehouse auf, mit dem Ziel, dass alle Datenströme da reinlaufen. Wir versuchen, die Daten unter den Systemen sozusagen zu verbinden, über Identifier, das können Projektnummern sein, Personalnummern, whatever. Wir versuchen dann auch die, sage ich mal, Tool-Eigenheiten zu verstehen. Ja, du hast ja manche Tools, die zum Beispiel keine Historisierung haben, sondern Daten immer überschreiben. Mhm. Jetzt musst du aber für einen Exit später mal zeigen, wie war die Entwicklung. Das heißt, du musst dann festlegen, speichere ich Daten monatlich weg oder kann ich immer auf die Daten, also so Details einfach. Sprich, Ziel ist es einfach relativ schnell, alle Daten in meinen Data Warehouse zu bekommen, auf Basis von einem Data Lake und dann, sage ich mal, die relevanten KPIs einfach zu rechnen. Ja, und das ist dann branchentechnisch unterschiedlich. Was weiß ich, in einem Hotel geht es irgendwie um Auslastungen und Betten und Buchungen. Bei einem Einzelhändler geht es dann irgendwie um Produktmargen und regionale Margen pro Standort und was weiß ich. Im Projektgeschäft willst du dann Projektcontrolling sehen und so weiter und so fort. Also im SaaS-Bereich willst du dann automatisierten Snowball haben mit Überleitung zu den Financials und irgendwie schaust, dass die Abgrenzungen alle stimmen. Also je nach Branche dann unterschiedlich. Und dann bauen wir quasi auf Basis des Data Warehouses, was unser Data Engineering Team macht, dann in der Regel in Power BI eben die Dashboards, die dann für die Steuerung des Unternehmens einschlägig sind.
Okay, ja, sehr gut. Jetzt kommt Werbung. Wir haben bei Strategy Frame AI jetzt was völlig Neues und heben nicht nur Strategie aufs nächste Level, sondern verwandeln sie nicht nur in messbare Ergebnisse, sondern in täglich bessere Entscheidungen in eurem Unternehmen. Nämlich unsere Strategic Decision Intelligence. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Denn mit unserer Strategy Frame AI könnt ihr Kontextdaten über den Wettbewerb, den Markt und euren internen Daten zusammenführen. Könnt ihr eure Strategie entwickeln und umsetzen und könnt eure Strategie in der Organisation aktivieren. Und darüber legen wir dann einen sogenannten Decision Layer mit unserem Partner von Gaia Logic. Und hier habt ihr dann eine reflektive KI, die über 42 Schritte im Entscheidungsprozess euch hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, klickt gerne in den Shownotes auf www.strategicdecisionintelligence.ai. Werbung Ende.
Also ich sag mal, ihr kommt rein und ihr trefft erstmal auf den Zoo, also den Zoo der Systemlandschaft. Und jetzt kenne ich das ja auch, wir machen es weniger als ein IT-Projekt, sondern ja als ein Strategieprozess, in dem wir auch viele Daten brauchen. Aber da müssen sie halt selber noch in ihre Systeme rein und wir können das im Nachgang sozusagen dann glatt ziehen, weil häufig ja auch das Verständnis einfach über die wesentlichsten KPI eigentlich auch fehlt schon. Also es fängt ja quasi da schon an. Das heißt, hier beratet ihr auch eigentlich mit der Perspektive, was ist nachher wirklich, wie messt ihr Wertsteigerung Erfolg?
Ja, 100%. Also das ist auch das, wo ich sage, da liegt auch der USP am Ende, dass wir jetzt nicht nur die sind, die die bunten Bilder malen auf Basis von irgendwelchen Daten, die in irgendeinem System hängen, sondern dass wir auch inhaltlich aus Finance- und Transaktionssicht rangehen und sagen, das ist grundsätzlich mal die Best Practice, wie wir sowas aufbauen. Und dann kann es immer noch sein, lieber Produktionsleiter, liebe Vertriebschefin oder wie auch immer, dass ihr nochmal eigene Auswertungen spezifisch für eure Abteilungen
dass
braucht.
Dass sie auch den eigenen Mehrwert sehen.
Ne? Richtig, dass die den eigenen Mehrwert sehen auf Basis, auf Basis derselben Daten. Aber dass wir grundsätzlich schon wissen, wie schaut jetzt ein Investor auf so ein Unternehmen. Ja, dass da zumindest mal die Hygienefaktoren abgehakt sind. Ich brauche irgendwie eine Gewinn- und Verlustrechnung, adjusted und reported. Ich brauche eine Bilanz, ich brauche eine Cashflow-Rechnung, die automatisch mitläuft. Ich will vielleicht eine Working-Capital-Übersicht inklusive der Kennzahlen. Ich will eine Net-Debt-Übersicht. Vielleicht will ich parallel noch ein Covenant-Tracking für die für das Tracking der Bankkredit-Kennzahlen, ja, dass da alles im Griff bleibt und so weiter. Und das ist dann so Hygienefaktor, Haken dran, Bank ist versorgt, Investor ist versorgt. Die können dann auch selber reingucken und können sich halt dann Fragen auch schon selber beantworten. Okay. Und gleichzeitig kann ich dann aber auf Basis der Daten natürlich operativ alles Mögliche machen. Kann dann Produktionskennzahlen an mir angucken, Vertriebskennzahlen, Einkaufskennzahlen. Kann dann über Row-Level-Security auch festlegen, wer darf wie viel sehen. Und dann habe ich am Ende halt als spannenden Output am Ende einen konsistenten Data Cube, der dann zum einen die Entscheidungen speist, der das Reporting speist und der dann im Exit auch ein konsistentes Bild darstellt und nicht, dass du dann im Exit, kommen wir ja später noch drauf, dann dastehst und sagst, wir wissen jetzt nicht, warum die Umsätze in den Financials irgendwie um 18% von unserem operativen System abweichen.
Ja, absolut. Denn ja, die Exit Readiness, wir hatten das, fängt halt relativ früh an, ne? Nicht erst beim Exit.
Absolut, ja, absolut.
Also da sollte man sich früher drüber Gedanken machen. Deshalb im Background befindet sich hier im Schulen mein CFO, der freut sich gerade schon. Also du wirst nachher noch ein bisschen gelöchert. da müssen wir auf jeden Fall auch sprechen. Das ist jetzt ein sehr datengetriebener Ansatz, aber da ist jetzt auch viel Berater-Know-how dabei. Ihr seid ganz mal ungefähr so bei den Unternehmensgrößen, in denen ihr unterwegs seid. Wie lange dauert sowas? Also ist jetzt natürlich schwierig mal so am dicken Daumen, aber am Ende des Tages habt ihr auch einen Aufwand und den werdet ihr auch irgendwie mehr in Rechnung stellen. Ne? So, und wie kann man sich das vorstellen?
Also jedes Projekt ist individuell. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich sage auch nochmal, jetzt kurz rausgezoomt, dieses Thema Data Analytics und AI, wie wir den Bereich nennen, ist ja nur einer unserer Bereiche. Also wir machen ja auch Financial Diligence, wir machen Financial Modeling, ganz klassisch noch. Wir haben auch einen Value Creation Bereich, den ein Kollege von ehemalig Roland Berger leitet, der dann auch wirklich Produktions-Know-how hat und Maschinenbau studiert hat und so. Also der hat was Richtiges gelernt im Gegensatz zu den BWLern. und dieser eine Data Analytics-Bereich, der kümmert sich halt eben um die Themen. Und innerhalb dieses Bereichs, sage ich mal, sind wir schon relativ zügig unterwegs. Was da wichtig ist, ist, wir verkaufen keine SaaS-Lösung oder irgendwas Standardmäßiges. Am Ende ist es immer ein individuelles Projekt. So, das ist gut für einen Private Equity Investor, weil er unsere Kosten normalisieren kann im Portfoliounternehmen. Einmal Cash geht natürlich raus, aber es betrifft jetzt nicht nachhaltig das EBITDA, weil es eben einmalig ist. Wir schulen auch das Team, dass die Lösung übernehmen können. Und wir geben auch die ganzen Codes raus und so. Also da ist nicht irgendwie hier unseres Lock und Locket und was weiß ich. Das vielleicht vorab. Ansonsten sage ich mal, wenn ich jetzt so eine klassische Struktur habe, Investor kauft eine GmbH über ein klassisches Akquisitionsvehikel. Das heißt, ich habe dann zwei Gesellschaften. In der Aquico passiert da nicht viel. Da hängt im Endeffekt hängt das Darlehen da drin für die Bankfinanzierung und vielleicht ein bisschen anderes andere Sachen. Drunter ist das operative Vehikel. Dann habe ich, sage ich mal, eine Situation, wo ich in der Regel vielleicht auf DATEV oder wie auch immer basierend, sage ich mal, reines Modeling, reines Zusammenziehen der Daten und Visualisieren der Daten bin ich da bei 3-4 Wochen. Und dann steht zumindest schon mal ein Financial Reporting komplett. IT-technisch kann es immer ein paar Sperenzchen geben am Anfang. Da sitzt dann auch keiner Vollzeit drauf. Da musst du dann halt im Zweifel mal ein paar Leute in den Allerwertesten treten, dass sie in Gang kommen.
Was bewegt, ja.
Aber die reine wirklich Arbeitszeit, Modelingzeit, Core-Zeit sind in der Regel dann 3-4 Wochen. Okay. Dann steht so ein Financial Reporting automatisiert. Dann kann ich mir die Einzelgesellschaften angucken, kann vielleicht eine Mini-Konsolidierung noch einbauen, kann Working Capital mir live angucken, kann Net Debt mir live angucken, kann meine Covenants mir angucken, so und Bilanz, GNV, Cashflow, Adjustments und so weiter und so fort. Wenn es dann in Richtung operatives Controlling geht, also operative Kennzahlen, dann ist es ehrlicherweise von bis. Ne?
Wenn wir da kann ja alles Mögliche sein. Ne?
Wir betreuen dabei ein Build Cases mit irgendwie 20 Tochtergesellschaften, dann dauert sowas auch mal natürlich ein paar Monate.
Wie verändert das denn die Unternehmenssteuerung? Also könnt ihr das, also ihr seid ja nicht vorher da, aber was sind so Erfahrungsberichte?
Also ein Kunde hat mal zu mir gesagt, das war der Head of Finance in einem Pharmaunternehmen, der meinte, eure Lösung hat mir 8 Arbeitstage im Monat gespart. So, das war jetzt, glaube ich, so der extremste Fall, ehrlich gestanden. Okay. Aber wenn du natürlich jetzt davon ausgehst, dass du einem leitenden oder leitendem Personal in so einer Organisation am Ende, und wenn es nur ein Tag pro Monat ist oder zwei, allein an Effizienz sparst, ist das schon mal enorm, glaube ich. Das heißt, Effizienzgewinne sind enorm. Das andere sind aber, und das versuche ich ja unseren Mandanten immer zu erläutern, das andere sind natürlich die Opportunitätskosten, die du senkst. Ne? Weil wenn du eben nicht mehr eine Woche lang brauchst, um eine Erkenntnis erst zu gewinnen, sondern die Erkenntnis eine Woche früher hast und dann darauf basierend Entscheidungen triffst und das mal hochkumulierst, wie viele Wochen früher du theoretisch gute Entscheidungen triffst und dazu noch viel, viel genauere Entscheidungen triffst, weil du es ja datenbasiert machst und nicht bauchbasiert, dann verändert das die Steuerung natürlich enorm. Was wir oft sehen, ist tatsächlich lustigerweise das, jeder sehnt sich nach Datentransparenz und will auch diese Automatisierung. Und manchmal wird tatsächlich so viel Zeit auf einmal frei, dass diese klassische Ping-Pong-Geschichte, der schickt mir jetzt eine PDF und dann kann ich mich in die PDF einarbeiten und dann stelle ich wieder Rückfragen und dann beantwortet er wieder Rückfragen. Das fällt natürlich alles weg. Und das ist dann am Anfang für die Stakeholder oft manchmal ein bisschen ungewohnt, was die jetzt quasi mit dieser Zeit machen.
Wirklich Wert generieren im Unternehmen.
Wirklich Wert generieren im Unternehmen. Und da wird es dann halt spannend, wie diese Zeit genutzt wird. Also nutze ich dann zum Beispiel die Zeit, um proaktiv mit den Daten zu arbeiten. Ja, wir haben ja auch eine AI-Lösung, die wir gerade, sage ich mal, in den letzten Zügen haben, die dann im Data Warehouse sitzt und du dann sozusagen mit deinen Daten auch chatten kannst und die dir quasi proaktiv Value Creation Potenziale auch nennt. Aber im Idealfall ist es natürlich so, dass das leitende Personal, sei es ein Head of Finance, sei es ein Controller, sei es auch ein Investor, die natürlich keine Entscheidungen treffen dürfen und sich reporten lassen, aber dass die natürlich viel inhaltsfokussierter arbeiten und nicht so verwaltend. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was der Investorenlandschaft hier und da tatsächlich fehlt, dass diese verwaltende Rolle und diese oftmals dann, sage ich mal, ich wundere mich jetzt, dass der Laden nicht so läuft, Rolle, was dann noch zum noch mehr Verwaltung führt, abnimmt und stattdessen inhaltsfokussiert gearbeitet wird.
Okay, das aber ist dann brauche ich im Zweifel auch andere Leute, die das tun. Ne? Das könnte ja durchaus passieren, weil die machen das ja schon seit ein paar Tagen, ne? Und da hat man sich dann dran gewöhnt.
Das ist dann ein klassischer Change-Prozess. Ne? Da muss man dann natürlich hinterfragen. Aber ich sehe es jetzt schon im Private-Equity-Umfeld, dass das Thema auf sehr, sehr hohe Akzeptanz stoßt, dass das fast schon ein Hygienefaktor ist für die Private-Equity-Investoren. Und dass halt Datentransparenz, datenbasierte Entscheidungen, sagen wir mal ein Data Cube, der irgendwie in sich geschlossen ist und abstimmbar ist, dass das schon einfach immer relevanter wird. Ja, also ich glaube, die Investoren verstehen es. Die Unternehmen, die dann teilweise in Private Equity Hand übergehen, die müssen die Veränderung halt irgendwo dann überstehen. Das,
Haben sich im Prinzip dafür entschieden, indirekt.
Richtig.
Genau. Was verändert es denn aber vielleicht auch noch, du hast schon gesagt, ne? Also so ein bisschen, das ist so ein Mindset-Thema, aber auch ein bisschen Aufgabenthema. Aber wie verschiebt sich vielleicht auch nochmal das Zusammenspiel von Investoren, Management, Investoren, wenn ich das jetzt plötzlich habe? Also, weil dann muss ich mich ja jetzt plötzlich, dann ist vielleicht auch mal Zeit, strategisch sich Gedanken zu machen, wäre ja ganz gut, dann kommen wir gerne ins Spiel an der Stelle. Aber siehst du da auch, dass es dann wirklich dazu kommt?
Ja, sehe ich schon. weil die ganzen, wie gesagt, die ganzen Board-Meetings laufen ja dann ganz anders. Ne? Mhm. Also du schaust nicht mehr auf starre Unterlagen, sondern der Investor oder vielleicht jemand aus dem Management-Team stellt halt dann eine Frage und sagt, hey, wieso ist jetzt der Umsatz irgendwie in der Region im vergangenen Monat 8% niedriger als im Vormonat? So, dann würdest du bei einer starren PowerPoint-Unterlage sagen, Frage habe ich notiert, nehme ich mir mit, melde mich in einer Woche. Und jetzt kannst du quasi live im Meeting in die Daten reingehen und sagen, ja, das liegt an dem und dem Kunden, das liegt an dem und dem Umstand oder wie auch immer, oder da hat einer abgekündigt, unerwartet oder so. Und dann kannst du halt direkt sagen, ah, spannend, das sehen wir in der anderen Kundengruppe ja auch. Sollte man dann nicht mal wieder vertrieblich vielleicht Initiative ABC anschieben oder Deckungsbeitragsmarge in dem Produktsektor, wenn wir die uns in den letzten 12 Monaten angucken, geht runter.
Geld verdient.
Warum ist das so? So, dann sieht man halt in den Daten direkt irgendwie, Einkaufspreise sind nach oben gegangen aus irgendwelchen, was weiß ich, Indexpreisgründen oder was weiß ich, haben keine Preisgleichklauseln. Ja, sollte man jetzt vielleicht zukünftig mal überlegen, Einkauf nachzuverhandeln oder halt die Verträge anders zu stricken. Also du kannst quasi viel, viel operativer und näher an den Daten diskutieren. Und bist eigentlich viel, viel näher an den Entscheidungen schon dran, die du dann theoretisch auch
direkt schon diskutieren
direkt
kannst.
Kannst, im Zweifel oder sonst direkt in einem PMO überführen kannst und halt dadurch viel, sage ich mal, operativer auch arbeiten kannst. Und natürlich wird da Zeit frei, um halt wirklich über die strategischen Themen mal nachzudenken.
Aber es wird natürlich auch dynamischer, weil vorher konnte ich mich an der Unterlage natürlich gut festhalten. Die war natürlich auch ein kleiner Schutzschild.
Klar. Ne?
So,
klar.
Da hat man, oder so verwendet man die heute ja teilweise noch. Das heißt, idealerweise arbeitet man wirklich nachher bei euch in den Dashboards, geht in den Drilldown, kann ich im Zweifel auch mit der AI dann chatten mit den Daten und ich krieg schon, ne, ist ja ähnlich wie es bei uns tatsächlich auch funktioniert, nur auf einer anderen Datenbasis an der Stelle. Ja, und dann gewinnt man Geschwindigkeit. Aber dann ist Erkenntnis vielleicht auch schon mal früher da und man hätte sich vielleicht auch schon gut vorbereiten können. Man hat den Knick ja selber schon gesehen.
Ja, ich meine, im Endeffekt kannst du so zusammenfassen, die Arbeit wird im Idealfall halt unternehmerischer. Jetzt ist nur die Frage, bist du ein Unternehmer oder bist du ein Manager und ein Verwalter? Und wenn du ein Unternehmer bist, der, sage ich mal, kreativ denkt, der Drive hat, der Sachen voranbringen will, dann glaube ich, stößt es auf eine fruchtbare Erde sozusagen. Wenn du ein Verwalter bist, der eher Ruhe findet in diesem Verwalterspiel, was es ja leider auch hier und da gibt, dann wird dich das vielleicht nicht so überzeugen, weil du dann halt tatsächlich mal was entscheiden musst. Ja?
Genau, dann wird's schwierig. Und dann kann man die nicht mehr rausschieben, weil wir noch mehr Daten brauchen oder sowas, weil dann ist ja plötzlich mal alles da.
Richtig.
Ah, ja. Sehr gut, sehr gut. Jetzt sind wir schon schön abgetaucht. Ich finde das wirklich super. Also vielen Dank auch für den Überblick, auch die Wertstiftung, die AI hier auch bringen kann, ohne jetzt sozusagen Magic zu sein. Aber wir sind quasi beim gleichen Thema, wie es bei uns auch immer ist, die relevanten Daten klar zu haben, sie sauber abgegrenzt zu haben, sie bei euch im Data Warehouse zu haben an der Stelle oder zu überführen und das auch wirklich dann nutzbar zu machen in den täglichen Entscheidungen im Zweifel oder auch in den Board-Meetings für alle. Und das ist auch eine gewisse Transparenz. Aber das führt am Ende des Tages natürlich auch dazu, dass es eine andere Kultur braucht, über diese Dinge zu sprechen. Weil wir plötzlich auch eine Transparenz bei vielen Menschen haben, die hatten die vorher nie.
Ja, nicht jeder wünscht sich Transparenz. Ne? Das ist ja, das merkt man in ganz wenigen Gesprächen, merke ich das manchmal auch, dass das gerade die Unternehmenslenker dann teilweise gar nicht wirklich möchten hier und da.
Ja, weil das ist ja unangenehm plötzlich, weil da muss man sich ja wirklich mal mit den Themen auseinandersetzen. Das kann sich nicht dahinter verstecken, dass man es eigentlich oder nicht alle wissen. Ne?
Ja.
Wer dazu noch mal mehr erfahren möchte, noch mal tiefer gehen da, du hast quasi den Namen schon genannt, ohne zu sagen, dass du auch einen Podcast hast. Von daher bin ich demnächst auch zu Gast, freue ich mich auch schon. Finance Data People.
Korrekt.
Ist dein Podcast. Von daher packt mir gerne in die Shownotes natürlich und hier unter das Video. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, aber auch wenn ihr vielleicht sagt, ah, das ist irgendwie spannend für mich. Also jetzt habe ich das als Unternehmer gehört, jetzt sage ich schon für uns, wir wollen das morgen. Was ist euer Kundenfokus? Was ist da eure Strategie? Wer kann euch anrufen und wo helft ihr gerne?
Also grundsätzlich ist unser Sweet Spot so in den 8-stelligen Umsatzerlösen, die Unternehmen machen. Warum ist das so? Ich finde, ein 8-stelliger Umsatz ist zum einen genug Spielmasse, dass sich so ein Invest tatsächlich lohnt.
Okay.
Also da kann man wirklich sagen, die Kosten für so ein Projekt, die werden innerhalb von Wochen im Zweifel durch gute Entscheidungen wieder amortisiert. Und zweitens bin ich noch nicht in so einer politischen Situation, dass ich irgendwie über 8 Lenkungsausschüsse gehen muss, um eine Entscheidung zu kriegen. Ja. passt auch gut zu uns, weil wir relativ pragmatisch sind, weil wir umsetzungsorientiert arbeiten und nicht so die Folienkünstler sind. Wir malen wunderschöne Folien, also kann ich selbstbewusst sagen. ich hatte meinen Chef, der war 5 Jahre bei Bain, da war die beste Schule aller Zeiten.
Wir haben ja gleich im Anschluss, haben wir noch einen Podcast, da geht es nur um PowerPoint.
Also fair enough, ja, schön. Also ich muss ja sagen, schöne Folien sind am Ende auch ein Qualitätsmerkmal. Ja? Wenn ich jetzt als Radial auf gut Deutsch scheiß Folien produzieren würde, dann wird das auch nicht in die Gesamtstory passen. Absolut. Als Qualitätsführer. Das heißt, das machen wir auch gut. Aber in den Projekten sind wir schon, sage ich mal, sehr, sehr, sehr implementierungsfokussiert. Deswegen 8-stelliger Umsatz, weil du halt noch nicht diese politischen Spielchen hast und irgendwie jedes Mal 80 Folien für einen Lenkungsausschuss produzieren musst. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch größere Mandanten haben und größere Mandanten auch betreuen. Wenn die größer werden, sind es am meisten so Buy-and-Build-Cases, wo du dann im Endeffekt versuchst, eine Gruppe zu integrieren. Wir haben jetzt auch einen 1,4 Milliarden Mittelständler kürzlich betreut in einem Value Creation PMO-Projekt. Also es gibt's auch, aber das ist so unser Sweet Spot.
Ja, absolut. Man muss ja wissen, was man auch nicht tun sollte. Von daher, das ist ja ein Strategie-Podcast. Von daher, ich sag ganz herzlich Dankeschön an der Stelle. Vielleicht nochmal zum Schluss wollen wir mal so einen Ratschlag haben. Und der sollte dann jetzt vielleicht mal spezifisch entweder Private Equity Investoren oder Geschäftsführer gehen. Wenn die jetzt gesagt haben, oh, das ist super, das würde uns nochmal wirklich helfen, mal abgesehen davon, dass sie dich anrufen sollen. Aber was ist so der erste Schritt, den man tun sollte?
Offenheit dafür aufzubauen, dass die Arbeitswelt von heute und morgen vielleicht nicht die von gestern ist. Und wenn man dafür offen ist, die Arbeit im Zweifel um ein Vielfaches mehr Spaß macht, weil man dann das tut, wofür meines Erachtens Menschen wirklich gemacht sind, nämlich kreativ zu denken, Ideen zu eruieren und nicht irgendwie Essverweise händisch von links nach rechts zu schieben. Also wenn man sich dem Thema öffnet, und das ist ja in jeder Veränderung im Leben üblicherweise so, dass die vielleicht erstmal wehtut oder sich komisch anfühlt. Aber wenn man dann den Schritt geht, macht man meistens auch einen positiven Schritt. Und ich glaube, so ist es da auch. Also einfach Offenheit zeigen und offen dafür sein, dass der Arbeitsalltag im Zweifel besser wird.
Wunderbar, vielen Dank. Ich nehme nochmal mit, niemand wurde geboren für S-Verweis.
Das ist eine wunderbare Formel, aber.
Ja, absolut, absolut. Ich danke dir ganz herzlich, dass du gekommen bist. Und ein kleiner Dank geht auch noch raus an Jonas Steger von Norderntech, der uns hier zusammengebracht hat, der natürlich auch schon zweimal in unserem Podcast war und in unserem Solution-Partner-Kreis hier mitschwebt. Von daher ist es eine kleine Welt und da freue ich mich sehr. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Jetzt kommt Werbung. Ihr kennt unser Buch Hoffnung ist keine Strategie und hört auch gerne unseren Podcast. Dann haben wir jetzt was Neues für euch, nämlich das Strategie-Magazin. Hoffnung ist keine Strategie. Was erwartet euch in unserem neuen Magazin, das einmal im Quartal erscheint? Jeweils ein spezielles Fokusthema, wo wir wirklich in die Tiefe gehen. Das wird beim ersten Mal das Thema Strategic Decision Intelligence sein. Dann 2 bis 3 Case Studies, wo wir zeigen, wie Unternehmen mit der Strategy Frame AI einen wirklichen Unterschied machen. Und auch Expertenbeiträge, Interviews und auch hier und da der kleine Blick hinter die Kulissen von Strategy Frame AI. Von daher, wenn ihr das Magazin abonnieren wollt, meldet euch gerne bei uns auf www.hoffnungistkeinestrategie.de. Werbung Ende.